Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen. Das Programm führt Sie an diesem Montag, Hannelore Neuroor. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn hören Sie die Nachrichten. Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, erhält am Donnerstag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Auszeichnung wird ihm durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Per Gebauer, in Anwesenheit der deutschen Konsulin in Temeswar, Regina Lochner, verliehen. Die Ordenszeremonie findet am Donnerstag um 14 Uhr im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt. Ein Festkulturprogramm boten gestern Nachmittag alle Kulturgruppen der Banater Berglanddeutschen aus Reschica in der Aula des Universitätszentrums Reschica dar. Mit dabei waren der Franz Stürmer Chor, die Intermezzo Musikgruppe, die Resica Musikgruppe sowie die Enzian Volkstanzgruppe. Als Gäste traten der Temeswarer Liederkranz und die Volkstanzgruppe Bunte Herbstreigen auf. Heute Mittag wurde in der Kunstgalerie der Kulturbehörde des Kreises Karaseverin eine der Stadt Orawica im Banater Bergland gewidmete Kunstausstellung eröffnet, mit Arbeiten des Kreises Deutsche Kunst Reschica des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen und seiner Gäste. Diese Veranstaltungen stehen im Zeichen von 37 Jahren Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica und 25 Jahren Deutsche Enzian Volkstanzgruppe Reschica. Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein wurde am 19. November 1987 gegründet und hat die heilige Elisabeth von Thüringen als Schutzpatronin. Das Deutsche Staatstheater Temeswar bereitet eine neue Premiere vor. Es handelt sich um das Kindertheaterstück »Eine Weihnachtsgeschichte« nach dem berühmten Roman von Charles Dickens. Regie führt Tanja Dragic mit der Dramaturgie von Mira Elena Zyra. Bühnenbild und Kostüme stammen von Ioana Popescu. Die Musik von Flavian Kitik. Die Besetzung besteht aus Radu Vulpe, Franz Katesch, Dana Borteanu, Daniela Török, Simona Ventile, Robert Bogdanov-Schein, Aida Olaru, Boris Gaza, Isa Berger und Yannick Becker. Die Premiere findet am Donnerstag, den 12. Dezember um 18 Uhr statt. Im Laufe des Monats Dezember wird das Stück mehrmals aufgeführt. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banat Ja laden am Samstag zu einem Katranenball ein. Dieser findet im Festsaal des Deutschen Forums in Neuarad in der Temeswarer Straße ab 19 Uhr statt. Zum Ball spielt die ungarn-deutsche Tornado-Band auf. Die Veranstalter versprechen noch weitere Überraschungen. Der Eintritt kostet 25 Lei. Zum Wetter in Westrumänien. Unbeständig und meist bewölkt ist es in den nächsten 24 Stunden. Vereinzelte Regenfälle gibt es vorwiegend nachts über. Im Gebirge fallen Schneeregen und Schnee. Der Wind wird schwach bis mäßig. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei minus 4 bis plus 1 Grad. In der Tiefebene bildet sich vereinzelt Nebel. Morgen erreichen die Tageshöchstwerte 12 bis 15 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat-Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Meine Damen und Herren, die Tagung Verhärtete Frömmigkeit im 19. Jahrhundert organisierte das St. Gerhardswerk Anfang November im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen und lud dazu auch zwei Referenten aus Temeswar ein. Im Namen der Diözese Temeswar und der Deutschen Gemeinschaft in Temeswar beteiligten sich Diözesanarchivar Dr. Claudio Sergio Calin und die ADZ-Redakteurin Dr. Raluca Nelepcu. Interviews mit den beiden Referenten empfangen Sie heute bei uns. Die beste Gesundheit und viel Glück wünschen wir zum heutigen Namenstag allen, die Cosmin, Cosmas, Odo, Romano, Rike, Cosimo, Leonas, Roman, Carolina, Alda oder Carola heißen. Viel Erfolg und Tatkraft wünschen wir auch den heutigen Geburtstagskindern. Für alle singt Andreas Burani.
Ich nehm die Kisten voll mit alten Plänen, ich schmeiß sie weg, alles muss raus. Schüttel den Staub aus meinem Jackett und seh fast wieder wie ein Lebewesen aus. Meine Dämonen bin ich los, ich komm voran mit jedem kleinen Schritt und die Welt wird wieder groß. Ich spring auf und dreh mich mit, es vibriert in allen Sinnen. Ich saug das ganze Universum um mich auf und die Orchester sollen spielen. Ich bin wieder am Leben. Zeit, neue Wege zu gehen. Ich hab so viel zu geben. Trag in mir Kraft für 10. Ich bin wieder am Leben. Manchmal muss so ein Beben eben sein und wieder rollt mein rollender Stein. Endlich Schluss mit der Grübelei, die Sonne knallt und ich fühl mich wieder frei. Ich bin zurück, um zu gewinnen, mit Energie, die man für 10 Leben braucht. Und die Orchester sollen spielen. Ich bin wieder am Leben. Zeit, neue Wege zu gehen. Ich hab so viel zu geben. Trag in mir Kraft für 10. Kraft für 10. Sie sollen 100 Jahre noch davon reden. Ich umarm den Himmel und zünd 1000 Raketen. Dass 1 Million Sterne glühen und alles erbeben. Ich küss die Welt auf ihrem Vollmond, tanze, als würde ich schweben. Ich bin wieder am Leben.
Die Tagung Verhärtete Frömmigkeit im 19. Jahrhundert organisierte das St. Gerhardswerk Anfang November im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen und lud dazu auch 2 Referenten aus Temeswar ein. Im Namen der Diözese Temeswar und der deutschen Gemeinschaft in Temeswar beteiligten sich Diözesanarchivar Dr. Claudius Sergio Kalin und die ADZ-Redakteurin Dr. Alukane Lepko. Sie sprachen über Orden und schulische Bildung durch Ordensschwestern im Banat des 19. Jahrhunderts. Ralukane Lepko hat im September über deutschsprachigen Unterricht im Banat promoviert. Aus jüngstem Anlass interviewte sie meine Kollegin Astrid Weiß.
Ralukane Lepko, eigentlich muss ich ja sagen, Dr. Ralukane Lepko, du hast deine Dissertationsarbeit in diesem Herbst verteidigt und dabei über deutschsprachigen Unterricht im Banat geforscht mit Fallstudie Nikolaus-Lenau-Schule. Das heißt, auf welchen Zeitrahmen hast du dich da beschränkt?
Im September habe ich promoviert in Klausenburg bei Herrn Professor Dr. Rudolf Gref. In meiner Dissertation ging es um den deutschen Unterricht im Banat ab dem Jahr 1918 und bis in die 1960er Jahre mit Schwerpunkt auf die Nikolaus-Lenau-Schule bzw. auf ihre Vorgängerschulen natürlich. Es ist ein großer zeitlicher Rahmen, aber da gibt es viele Entwicklungen, die ich in meiner Dissertation beleuchtet habe.
Was bringt diese Dissertationsarbeit, diese Doktorthesis denn Neues?
In erster Linie ist es der Blickwinkel, beziehungsweise ist es mein Blickwinkel, denn ich habe ja diese Dissertation geschrieben und die Analysen des Forschers kommen da immer wieder zum Vorschein. Eine Dissertation mit Schwerpunkt Lenau-Schule hat es bisher noch nicht gegeben. Natürlich wurden Bücher geschrieben über die Lenau-Schule, aber so aus wissenschaftlichem Gesichtspunkt wurde da nicht unbedingt so viel geforscht. Außerdem ist es auch die Art und Weise, wie die Dissertation aufgebaut ist, vielleicht, denn ich beleuchte nicht nur den weltlichen Unterricht, sondern auch zum Beispiel den konfessionellen Unterricht. Es sind unterschiedliche Aspekte und in verschiedenen Kapiteln kann man da Neuigkeiten entdecken.
Weil du gerade den konfessionellen Unterricht ansprichst, da gab es doch jüngst in Sindelfingen eine Tagung, wo du gerade über konfessionellen Unterricht im 19. Jahrhundert gesprochen hast. Das ist ja weiter weg als den Zeitrahmen, den die Doktorthesis behandelt. Wie war die Tagung in Sindelfingen?
Ich war Anfang November tatsächlich auf einer wissenschaftlichen Tagung in Sindelfingen. Sie trug den Titel Verhärtete Frömmigkeit im 19. Jahrhundert und wurde vom St. Gerhardswerk in Stuttgart organisiert. Im Rahmen dieser Tagung habe ich über Mädchenbildung im 19. Jahrhundert gesprochen, über die Mädchenschulen der armen Schulschwestern von unserer lieben Frau, die wir hier im Banat als Notre-Dame-Schwestern kennen. Die Tagung war aus meiner Sicht sehr gelungen. Es kamen Forscher aus Ungarn, Deutschland, Serbien und natürlich aus Rumänien zusammen, um sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, die zu diesem Titel passten.
Mädchenbildung hier in Temeswar, was sticht da hervor? Was könnte man darüber erzählen?
Diese Notre-Dame-Schwestern, die waren ein ganz besonderer Frauenorden, ein römisch-katholischer Frauenorden. Die hatte der Bischof Alexander Csolyagy 1858 nach Temeswar geholt, und zwar aus Bayern, aus Deutschland. Das war ein Schulschwesternorden, also die Nonnen oder die Schwestern waren Lehrerinnen und ihre Mission war es, die Mädchen auszubilden. Sie bauten im Banat zahlreiche Mädchenschulen auf. Die boten wirklich einen Unterricht von einer sehr guten, sehr hohen Qualität. Sie waren auch fortgeschritten für die damalige Zeit, denn zum Beispiel gab es bei den Notre-Dame-Schwestern Turnsäle und die Mädchen hatten Turnen, was in der damaligen Zeit, im 19. Jahrhundert, ein Novum war. Außerdem waren diese Mädchenschulen sehr anpassungsfähig und ich beziehe mich hier vor allem auf die politischen Wandlungen der Jahrzehnte. Denn zum Beispiel, als die Mädchenschulen im Banat eingeführt wurden oder aufgebaut wurden, waren sie ausschließlich deutsch. Da kam dann 1867 der österreichisch-ungarische Ausgleich und so langsam wurde die ungarische Sprache in den Unterricht eingeführt. Das heißt, die Schwestern mussten Ungarisch lernen, damit ihre Einrichtungen weiterhin bestehen bleiben konnten. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als dann ein Teil des Banats zu Rumänien kam, mussten die Schwestern auch sehr gut Rumänisch lernen, denn da wurde die rumänische Sprache plötzlich eingeführt. Und da kam dann 1940 noch die Deutsche Volksgruppe, die nationalsozialistische Organisation in Rumänien, die eben den gesamten Unterricht übernehmen wollte. Das heißt, es sollte keinen konfessionellen Unterricht mehr geben, denn diese Volksgruppe verbreitete eine gottlose Weltanschauung. Aber die Nonnen wehrten sich, die Notre-Dame-Schwestern wehrten sich dagegen und sie behielten ihre Mädchenschulen, die konfessionellen Mädchenschulen, auch in dieser Zeit. Also die Klosterfrauen waren tatsächlich etwas ganz Besonderes.
Zurück aber auf die Lenau-Schule und ihre Dissertationarbeit sprechen zu kommen. Was sind denn Quellen für diese Arbeit gewesen?
Über die Lenau-Schule findet man in der Temescher Filiale der Rumänischen Nationalarchive in Temeswar reichlich Material. Vor allem für meine Zeitspanne ist das gesamte Archiv, oder ich vermute mal fast das gesamte Archiv, dort zu finden. Jede Menge Schulmatriken, jede Menge Protokolle von Lehrersitzungen und andere Briefe oder interne Korrespondenz. Also man findet sehr, sehr vieles im Archiv. Das ist dann Forschungsmaterial vom Feinsten, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Bücher, die geschrieben wurden, wie zum Beispiel vor kurzem das große Buch, das der Verein der Freunde der Lenau-Schule herausgebracht hat. Die Lenau-Schule sind wir, mit vielen persönlichen Zeugnissen von ehemaligen Lenau-Schülern. Also gibt es schon Material, auf das ein Forscher zurückgreifen kann.
Vielleicht hätte ich mit dieser Frage beginnen sollen, aber warum wolltest du eine Doktorarbeit hierüber schreiben?
Ich bin mit meiner ehemaligen Schule bis heute in engem Kontakt geblieben. Ich bin dankbar für die Bildung, die ich an dieser Schule erhalten habe. Es war eine schöne Zeit und ich wollte mehr darüber erfahren. Es war vielleicht auch ein Zufall, dass ich eigentlich dazu gekommen bin, diese Arbeit zu schreiben, denn bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Lenau-Schule, mit Franz Quint, haben wir darüber gesprochen, dass es eine Monographie der Lenau-Schule noch nicht gibt und dass es diese geben sollte. Und für ob ich diese vielleicht schreiben könnte, vielleicht als Dissertation. Schlussendlich ist daraus keine Monographie geworden, aber dann doch ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Lenau-Schule in Temeswar.
Wenn jetzt jemand interessiert wäre, diese Arbeit zu lesen, wo gäbe es die? Hast du vor, sie veröffentlichen zu lassen?
Momentan kann man die Arbeit nicht irgendwo öffentlich lesen, aber ich würde sie gern veröffentlichen. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht, denn vor der Veröffentlichung muss man noch als Autor einiges durchlesen, durchsehen, vielleicht noch verändern und das nimmt Zeit ein. Aber im Prinzip wäre ich nicht dagegen, dass die Arbeit irgendwann auch veröffentlicht wird.
Dankeschön.
Der Tagung des St. Gerhard-Werks Stuttgart, die sich in Sindelfingen im Haus der Donauschwaben Anfang November zutrug, wohnte auch der Archivar der römisch-katholischen Diözese Temeswar, Dr. Claudio Sergio Calin, bei. Er eröffnete sogar die Tagung Verhärtete Pietät im 19. Jahrhundert nach der Einführung von Dr. Rainer Bendel, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisationen, zu der auch das St. Gerhard-Werk gehört. Astrid Weiß wollte mehr über die Rolle der Ordensleute im Banat erfahren.
Dr. Claudio Calin, wie hieß der Vortrag, den Sie in Sindelfingen bei der Tagung des St. Gerhardswerks gehalten haben?
Religiöse Orden und Kongregationen im Banat im 19. Jahrhundert.
Wie viele gab es denn?
Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle Orden abgezählt, die damals in der Diözese funktionierten, aber es gab Minoriten, es gab Franziskaner, es gab Piaristen, barmherzige Brüder in Temeswar, die Notre-Dame-Schwestern, die barmherzigen Schwestern, die Vinzentinerinnen, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts kamen nach Temeswar die Salvatorianer, die wir auch heute in Temeswar-Elisabethstadt kennen.
Welche Rolle haben Sie gespielt, diese Ordensleute hier im Banat?
Die Rolle der Ordensleute im Banat war sehr, sehr unterschiedlich. Die Franziskaner und später dann die Salvatorianer waren vor allem in der Pastoration tätig. Das heißt, sie haben Pfarreien versehen, haben die Seelsorge in den unterschiedlichsten Gemeinden versehen, beziehungsweise sie haben, die Franziskaner, auch manchmal kleinere Schulen selber unterstützt, also geführt. Die Piaristen waren und sind ein Orden, der fast ausschließlich in der Ausbildung tätig waren und es noch anderswo in Europa sind. Also sie übernahmen fast nie pastorale Tätigkeiten. Sie waren einfach als Lehrer in ihren Gymnasien tätig. Und im 19. Jahrhundert funktionierten in unserer Diözese drei Piaristenschulen, eine in Temeswar, eine in Segedin und eine in Großbecskerek. Die barmherzigen Brüder waren in Temeswar und sie funktionieren auch heute noch in Budapest und in Österreich gibt es sie noch, in Rom, also in anderen Ländern Europas. Ein Orden, der ausschließlich in der Krankenpflege tätig war. Es ist ein besonderer Orden, der große und manchmal auch sehr moderne, sehr gut ausgestattete Krankenhäuser leitet. Und sie kamen schon 1736 nach Temeswar. Hier haben sie dann während der Pestepidemie heldenhaft die Kranken gepflegt und von den damals 6 hier lebenden barmherzigen Brüdern sind 4 während der Pestepidemie gestorben, also im 18. Jahrhundert. Später aber im 19. Jahrhundert entwickelte sich ihre Tätigkeit weiter. Sie unterstützten die Krankenpflege in der Stadt, die nicht immer sehr gut ausgebaut war, beziehungsweise sie führten auch eine Apotheke, die Apotheke zum Granatapfel, die allen Stadtbürger zugänglich war. Wie auch die Piaristen implizierten sich die barmherzigen Brüder sehr selten in der Seelsorge. Im 18. Jahrhundert waren sie kurze Zeit in der Seelsorge in der Pfarrei Freidorf tätig, aber das war halt eher ein Ausnahmefall. Später im 20. Jahrhundert zum Beispiel waren sie immer besorgt, sehr gut ausgestattet zu sein und sie beschafften zum Beispiel ihr erstes Röntgengerät, zugleich das erste Röntgengerät in der Stadt Temeswar. Andere Orden bzw. feminine Orden gab es natürlich auch, die Notre-Dame-Schwestern, über die auch die Kollegin Dr. Lucane Lepcu referierte, waren schon 1858 in Temeswar tätig. Bischof Alexander Czojagi lud sie in Temeswar ein, aber der größte Unterstützer und Wohltäter des Ordens war Bischof Alexander Bonatz, der auch den großen Komplex der Schwestern in der Josefstadt baute, wo die Schwestern schon 1881 ihr Mutterhaus verlegte, von der Innenstadt in die Josefstadt. Die Schwestern haben mehrere Filialen gehabt. Es gab eine Zeit lang, wo sie jedes Jahr eine neue Filiale eröffneten. Die erste war eigentlich in Temeswar in der Innenstadt, die zweite in der Fabrikstadt, die dritte dann in Pergamos und dann in mehrere Ortschaften, so dass Ende des 19. Jahrhunderts um die 325 Schwestern in 17 Filialen tätig waren. Sie waren die besten Mädchenerzieherinnen im Banat und dieser ganzen Ecke. Und bis 1948 eröffneten sie Schulen auch in Klausenburg, in Dej, in Beiuș, aber auch außerhalb des jetzigen Rumäniens, in Budapest oder in anderen Städten Ungarns und Serbiens. In Großkomloș waren die Vinzentinerinnen, also ein interessanter Frauenorden, tätig. Die waren sowohl in der Ausbildung, aber auch in der Krankenpflege tätig. Unter der Obhut, unter der Schirmherrschaft der Herzogin Mileva di San Marco Naco entfalteten sie sich in Großkomloș und haben lange Zeit dort eine Schule betrieben und die Krankenpflege in der Großgemeinde Großkomloș. In Harzfeld unter anderem, aber auch in Deutschzerne, im heutigen serbischen Banat, waren die barmherzigen Schwestern tätig. Sie haben in Harzfeld ein Waisenhaus und beziehungsweise eine Schule geführt, die aber 1923 aufgegeben werden musste. Die Schwestern haben sich aus dem Banat zurückgezogen, haben aber ihre Einrichtungen den Notre-Dame-Schwestern übergeben, so dass eigentlich die Versorgung der Waisen oder der Schüler, Schülerinnen in Harzfeld, die bisher von ihnen betrieben wurde, von den Notre-Dame-Schwestern weitergeführt wurden. Sie leiteten das sogenannte Jesuleum aus Harzfeld. Ende des 19. Jahrhunderts kamen auch die Salvatorianer-Patres ins Banat. Sie haben schon 1895 hier die ersten Besuche gemacht, beziehungsweise 1897 haben sie offiziell die Seelsorge in der Mehala übernommen. Und was auch interessant und schön ist, Pater Jordan, der Gründer dieses Ordens, war hier zu Besuch und hat dann auch die Bedingungen zur Kenntnis genommen, in denen die Patres, die zukünftigen Patres, hier arbeiten werden.
Wie fanden Sie die Tagung in Sindelfingen?
Die Tagung in Sindelfingen war eine Veranstaltung, die sich eher jungen und nicht so jungen Forschern und Spezialisten widmete. Es war eine Möglichkeit, über gemeinsame Themen zu sprechen und zu referieren und sich untereinander kennenzulernen. Es waren sehr interessante Themen, die mehr oder weniger irgendwie verbunden waren, sich irgendwie aneinander gereiht haben, über Orden im Banat, dann über die Notre-Dame-Schwestern in Banat. Ein Referat ging weiter über die Dispensationen, die halt für die Eheschließungen ausgegeben wurden oder verlangt werden mussten im Bistum Chanat. Dann später über Seelsorge, auch in der Batschka, und über einen Fall eines Priesters, der an einer Prozession nicht teilnehmen wollte. Und natürlich, da kam halt die Diskussion über die Rolle des Pfarrers im 19. Jahrhundert, im Dorfmilieu, in der Mentalität der damaligen Gläubigen. Im bester Komitat, aber es gab ähnliche Situationen auch im Bistum Chanad, beziehungsweise ein Referat hatte als Thema die Bücher, die Schriften eines Kapuziners, der schon halt vor mehrere Jahrhunderte lebte, aber im 19. Jahrhundert sehr im Banat verbreitet wurde. Das war der Pater Cohem. Der Titel Verhärtete Pietät war vielleicht am Anfang schon ein Gesprächsthema, warum verhärtet, aber war überhaupt nicht verkehrt, weil man eigentlich über unterschiedliche Themen gesprochen hat, die zu einer verstärkten Pietät im 19. Jahrhundert geführt haben.
Der Stille treten, sucht den Gold. jetzt oder niemals, die Zeit vergeht. Gib den Träumen bunte Flügel, zieh den dicksten Fisch an Land. Gib dem Teufel nie den Finger, denn sonst nimmt er die ganze Hand.
Die römisch-katholische Kirche in der Temescher Gemeinde Moritzfeld-Mauren beherbergte am Samstag eine heilige Gedenkmesse für Bischof Augustin Pacher. Anlass war der 70. Todestag des Schwabenbischofs. Das Messopfer brachte der Generalvikar der Diözese Temeswar, Monsignore Johann Dirschel, dar. Anschließend hielt Diözesanarchivar Dr. Claudio Kalim in der Moritzfelder Kirche einen kurzen Vortrag über Bischof Pacher. Meine Kollegin Astrid Weiß sprach mit ihm über den Bischof, der die römisch-katholische Kirche im Banat durch die turbulenteste Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt hat.
Herr Dr. Claudio Kalin, Sie haben in Moritzfeld einen Vortrag zu 70 Jahren seit dem Tod des Bischofs Augustin Pacher gehalten über den Schwabenbischof. Wie kam es zu dieser Veranstaltung?
Am Samstag organisierte das Forum der Banater Berglanddeutschen durch den Herrn Erwin Josef Ziegler aus Reschica in Moritzfeld eine Gedenkfeier, beziehungsweise es wurde eine heilige Messe zelebriert vom Generalvikar Monsignore Johann Dirschel und von Pfarrer von Gatheier, der auch für Moritzfeld zuständig ist, Pfarrer Konstantin Rudolf Kokrisch, für die Seele des verstorbenen Bischofs Augustin Pacher. Warum Moritzfeld? Weil in Moritzfeld der Bischof auf die Welt gekommen ist und Moritzfeld seine Heimat sozusagen war. Und es auch eigentlich ein wichtiger Ort für den verstorbenen großen Schwabenbischof Augustin Pacher war. Im Programm wurde so vorgesehen, dass am Ende der Heiligen Messe noch ein kleiner Vortrag über das Leben des Bischofs von mir gehalten werden soll, was ich dann auch sehr gerne getan habe, weil auch meine Doktorarbeit über den Bischof Augustin Pacher also geschrieben wurde. Es war eine kleine, würdige und zugleich auch bewegende Feier gewesen. Es waren nicht sehr viele Teilnehmer. Es waren Ortsansässige, kann man so sagen. Der Bürgermeister von Moritzfeld, Herr Philimon, war auch dabei. Beziehungsweise nach der Heiligen Messe und nach diesem kleinen Vortrag lud er uns auch im Bürgermeisteramt ein, wo wir dann auch nicht nur halt einen kleinen Imbiss bekommen haben, sondern auch einiges über die Zukunft gesprochen haben. Und das finde ich sehr interessant.
Was meinen Sie mit Zukunft?
Ich kann es so direkt sagen, habe gerade entdeckt, dass der Bürgermeister auch banatschwäbische Wurzeln hat aus dem Ort, beziehungsweise er interessierte sich auch beim Generalvikar, auch beim Herrn Ziegler, auch bei mir über mögliche Kontakte zur HOG, zur Heimatortsgemeinschaft Moritzfeld und zur Landsmannschaft. Wir haben auch festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Pfarrei und Bürgermeisteramt eine gute ist. Der Bürgermeister ist auch katholisch und für ihn ist die Kirche der so klein gewordenen Gemeinde doch wichtig. Und er hat den Pfarrer auch in unterschiedliche kleinere Renovierungsarbeiten auch den Vorgänger des jetzigen Pfarrers und auch den jetzigen Pfarrer unterstützt.
Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Doktorarbeit über Bischof Augustin Bacher geschrieben haben. Er ist seit 70 Jahren tot. Viele heutzutage wissen wahrscheinlich nicht mehr so vieles über ihn. Können Sie bitte für unsere Hörer grob skizzieren, wodurch sein Leben und sein Wirken für die Diözese Temeswar so besonders war?
Bischof Augustin Bacher hat die Diözese Temeswar, die Pastoration dieses Kirchensprengels 1923 bis 1954 geleitet. Man kann über Bischof Bacher sagen, dass er einen sehr interessanten Übergang gemacht hat durch seine Pastoration, durch seine Tätigkeit, durch sein ganzes Leben zwischen der alten Welt, der alten Doppelmonarchie in der Zeit der 30er, 40er, also in der Zwischenkriegszeit, und dann der Anfangszeit der grauen kommunistischen Jahre. Es ist eine Persönlichkeit für die katholische Kirche, aber auch für die deutsche Minderheit, weil Bischof Bacher versuchte immer, die Identität der Deutschen auf diesem Gebiet in einer christlichen Weise zu erwecken oder zu behalten, zu entwickeln. Und das auch durch Bildung, durch Kultur, durch Spiritualität, durch eine aktive Pastoration, eine Pastoration, die sich mehr und mehr der damaligen Zeit halt anpasste. Keine passive, sondern eine aktive Pastoration. Bischof Bacher hat versucht, die katholischen Kirchenzeitungen zu unterstützen, in deutscher Sprache, in ungarischer Sprache. Bischof Bacher versuchte, die katholischen Schulen, nicht nur die aus der Stadt, also aus Temeswar oder aus Arad und Lugoj und also aus den größeren Städten zu unterstützen, sondern auch in den kleineren Gemeinden, wo vor allem konfessionelle Grundschulen in deutscher Sprache oder manchmal auch in ungarischer oder in anderen Sprachen entstanden sind, also gegründet wurden. Aber auch die Bildung der Frauen, der Mädchen zu entwickeln, voranzutreiben. Die Benediktinerinnen von St. Leoba, die Schwestern, die von der Schwester Hildegardis Wulf geleitet wurden, die haben eine für die damalige Zeit eine sehr moderne Arbeit betrieben. Mädchenkurse mit Soziallehre, mit alle möglichen Aspekte des Familienlebens haben diese Schwestern hier angeboten, und das schon Ende der 20er Jahre.
Sie haben gesagt, dass er das alles versucht hat zu unterstützen. Was ist ihm denn gelungen?
In der Anfangszeit, beziehungsweise also Anfang, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, ist es ihm auch gelungen, mehrere katholische deutschsprachige Grundschulen zu eröffnen oder weitere, die bereits existiert haben, aufrechtzuerhalten. Er hatte auch einen großen Unterstützer in der Person von Dr. Franz Kreuter, dem damaligen Abgeordneten der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, der auch mit ihm verwandt war. Für diese zwei Männer war die Frage der Bildung in der Sprache der jeweiligen Minderheit, in diesem Fall der deutschen Minderheit, sehr wichtig. Das war ein Punkt, der ihm gelungen ist. Es ist ihm gelungen, die Benediktinerinnen hier ins Banat zu bringen, ist ihm gelungen, die Arbeit der Notre-Dame-Schwestern, der Piaristen und der anderen Orden zu unterstützen, der Minoriten in Arad und in Lugoj, beziehungsweise es ist ihm gelungen, auch ganze Missionskampagnen sozusagen zu organisieren in den Ortschaften. Eine Volksmission ist ein dreitägiges spirituelles Programm, welches in einer Ortschaft von Gastpriester, vor allem Ordensgeistliche, betrieben wurde, wo den Leuten auch mehrere Predigten angeboten wurden, mehrere Beichtgelegenheiten oder Gespräche mit den Geistlichen angeboten wurden, wo auch mehr gebetet, gesungen und ja, spirituelle Programme gefeiert wurden. Und diese Programme wurden in den meisten Pfarreien und Filialen der damaligen Diözese geführt. Bischof Pacher ist gelungen, zum Beispiel auch zwei Vereine zu gründen, den Bonifatius-Verein für die Diözese Temeswar und den St. Ergibet Eldjeschület. Der Bonifatius-Verein war für die Deutschen und das Ergibet Eldjeschület war für die Ungarn. In den kleineren Gemeinden, wo unsere Gläubigen, seien sie Deutsche oder Ungarn, in der Minderheit lebten. Also in Ortschaften, wo die Mehrheit vielleicht Rumänen, Serben oder Nicht-Katholiken waren, dort konnte man im Sommer vor allem mit Hilfe dieser Vereine Bildungsprogramme anbieten und spirituelle Programme. Da haben sich meistens im Sommer größere Schüler und Ordensschwestern, Notre-Dame-Schwestern oder Benediktinerinnen oder sogar Lehrer von der Banatia, von der Lehrerpräparandie angeboten, in diese Ortschaften einen Monat zum Beispiel zu verbringen und dort täglich mit den Kindern so wie eine Art Sommerschule zu machen. Und natürlich war das eine Bereicherung für die Minderheit, katholisch, deutsch oder ungarisch, und für die ganze Ortschaft.
Wie war das Verhältnis zwischen Bischof Augustin Pacher und dem immer präsenteren Nationalsozialismus hier im Banat?
Das Verhältnis war schwierig, muss man von Anfang an sagen. Einerseits tolerierte Bischof Pacher den Nationalsozialismus nicht, oder er war ausgesprochen gegen diese Ideologie. Egal, was gesagt wurde oder gesagt wird. Wir wissen, dass auch die kommunistische Propaganda auch sehr viel Böses nachher getan hat und vieles missinterpretiert hat. Andererseits war es dem Bischof auch nicht leicht, weil einige seiner Gläubigen eigentlich diese Ideologie adoptiert haben. Und was heißt dann, man führt Krieg mit den eigenen Gläubigen? Das war auch schwer und war auch nicht pastoral gut. Der Bischof hat den Priestern auch oft die Teilnahme an unterschiedliche Manifestationen der Volksgruppe oder der anderen Aktionen, zu dieser Ideologie gehörten, untersagt. Und das ist auch in der damaligen rumänischen Presse mehrmals erschienen. Beziehungsweise in CNSAS gibt es Dossiers, natürlich über Bischof Pacher, über Schwester Hildegardis. Und eigentlich, wenn man halt diese Dossiers sich näher anschaut, merkt man, dass eigentlich auch die Siguranza, das ist die rumänische Geheimpolizei vor der Securitate, eigentlich auch den Bischof oder auch die Schwester Hildegardis zum Beispiel gespitzelt haben. Und im Fall von Schwester Hildegardis haben wir auch klare Beweise, schriftliche Beweise gefunden, dass die Nationalsozialisten sich beklagten, dass Schwester Hildegardis, die eine sehr enge Zusammenarbeit mit Bischof Pacher gehabt hat, katholische Propaganda sozusagen gemacht hat unter den Deutschen im Banat und natürlich die Nationalsozialisten halt unzufrieden waren. Bischof Pacher versuchte auch diplomatisch irgendwie manche Aktionen, manche Maßnahmen zu verspäten. Zum Beispiel wurde nach 1940 der Kirche klar gemacht durch die rumänische Regierung und durch die deutsche Volksgruppe in Rumänien, dass sie alle Schulen mit Unterricht in deutscher Sprache der Volksgruppe übergeben werden müssen, dass das Bildungsamt dieser Volksgruppe alle katholischen Schulen übernehmen muss. Bischof Pacher hat durch allerhand Verhandlungen diese Maßnahme verzögert, man muss es auch so direkt sagen, so dass bis zuletzt die Schulen der Notre-Dame-Schwestern nicht abgegeben werden mussten. Nur die konfessionellen Grundschulen und die anderen Schulen in den Pfarreien, in den Gemeinden, sich dem Gesetz eigentlich beugen mussten.
Das letzte Kapitel im Leben vom Bischof Pacher war in der kommunistischen Zeit. Wie erging es ihm da?
1948 hat der rumänische Staat ein neues Kultusgesetz herausgegeben, durch das von den 6 katholischen Diözesen 4 eigentlich aufgelöst wurden und als Dekanate zum Bistum Alba Iulia bzw. zum Bistum Bukarest eingegliedert wurden. Diese Maßnahme natürlich hat auch uns viel Übles gebracht. Unsere Diözese wurde dann aufgelöst, einseitig von rumänischen Staat. Bischof Augustin Pacher wurde zwangsweise pensioniert. Anscheinend wollte man ihn schon damals verhaften, aber aus irgendwelchen Gründen ist es den Kommunisten nicht gelungen. Erst 1950, als er im Sommer nach Karaschowa fuhr, in Urlaub, erst dann hat man ihn verhaftet. Sein Sekretär war damals der spätere Dr. Franz Kreuter, der Bruder des Bischofs Sebastian Kreuter. Man hat ihm am Anfang nach Bukarest, also im Gefängnis Jilava in der Nähe von Bukarest gebracht. Dort folgten Folter und allerhand Befragungen, Interrogatorien und 1951 folgte ein Schauprozess. Diese Serie von Schauprozesse, ich spreche von einer Serie, weil es sie auch in anderen Ländern gab, in den Ländern, die damals dem Ostblock zugefallen sind. Das heißt auch in Polen, auch in Kroatien, in der Tschechoslowakei, in Ungarn. Es waren große Schauprozesse, die von Moskau aus regisiert wurden. In Ungarn wurde der Kardinal Mindszenty verhaftet und im Rahmen eines Schauprozesses verurteilt und eingesperrt. In Kroatien war der Kardinal Stepinac, in Polen Kardinal Wyszynski und in Rumänien Bischof Pacher. Nicht nur Bischof Pacher wurde damals verhaftet, sondern auch der Weihbischof von Bukarest, Josef Schubert, ein Franziskanerpater, Clemente Gatti und auch Laien wurden damals verhaftet. Die Kommunisten haben eine Gruppe von Personen einfach zusammengewürfelt, manche mit Verbindung untereinander, manche überhaupt ohne Verbindungen oder nicht einmal bekannt. Es waren einfach Intellektuelle oder auch einfachere Personen, die eigentlich diesem Zweck dienten, einen Schauprozess zu organisieren, durch den die Kirche eigentlich kompromittiert werden soll und somit die Leute, die Menschen, die Bürger sich von der Kirche distanzieren sollen. Das war eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Parade sozusagen. Bischof Pacher wurde dann verurteilt auf 25 Jahre Haft, musste auch eine große Geldsumme als Strafe bezahlen. Einige seiner bürgerlichen Rechte wurden ihm entzogen. Letztendlich kam er ins Gefängnis Sziget, also in Sziget-Umarmaciej. Erst im Frühjahr und Anfang des Sommers 1954 stellten sich die Genossen von Bukarest die Frage, ja, was machen wir mit Bischof Pacher? Politischer Kontext von damals war ein bisschen geändert. Diktator Stalin ist 1953 gestorben und somit spürten auch die rumänischen Kommunisten, dass sie ein bisschen mehr Spielplatz haben. Und sie dachten sich, wenn sie Bischof Pacher befreien, dann könnte es sein, dass die Banater Schwaben, die den Bischof sehr, sehr geliebt haben, doch zu bessere Gedanken gegenüber der kommunistischen Partei kommen. Die Beziehung zwischen den Banater Schwaben und der kommunistischen Partei damals war ziemlich schlecht. Enteignung, Deportation, Unterdrückung waren sehr aktuelle Themen für die Schwaben, für die Banater Deutschen und die Deutschen in Rumänien allgemein. Und die Befreiung des Bischofs war dann irgendwie eine taktische Maßnahme. Andererseits, sie wussten, dass der Bischof sehr stark krank war und dass er eigentlich in ein paar Monate sterben wird. Das haben halt die Ärzte von Gefängnis eigentlich festgestellt. Und somit hat man den Bischof im Sommer 1954 begnadigt. und ihm nach Hause gelassen. Eigentlich nicht unbedingt nach Hause, weil das bischöfliche Palais war damals schon zwecksentfremdet und konnte nicht mehr, und der Bischof konnte nicht mehr dort residieren, beziehungsweise man wollte ihm irgendwie auch ein bisschen weg von der Kathedrale haben und vom Zentrum der Stadt, und man hat ihm dann in der Josefstadt im alten Pfarrhaus eigentlich Zwangsaufenthalt genehmigt oder zugeteilt. So dass Bischof Bacher seine letzten Monate im alten Pfarrhaus in der Josefstadt verbracht hat. Aber es ist auch interessant, auch wenn der Bischof schwer krank war, versuchte er auch brenzliche Themen von damals anzusprechen, wie zum Beispiel, wie geht es den Leuten, den Gläubigen aus dem Banat, die in Borregaard damals deportiert waren? Wie ist die Situation des Bistums Alba Iulia bezüglich der hierarchischen Nachfolge, beziehungsweise er musste auch seine Sukzession selber bestimmen. Wir wissen, dass der Heilige Stuhl damals während der kommunistischen Unterdrückung spezielle Dispositionen erlassen hat, durch denen die Bischöfe selber dann drei Nachfolger selber bestimmen durften, weil damals die Verbindung zum Heiligen Stuhl leider nicht funktionieren konnte. Und so klärte Bischof Bacher dann auch seine eigene Sukzession. Er bestimmte Konrad Kernweis als nächster Ordinarius nach seinem Tod, beziehungsweise nach Ordinarius Kernweis sollte dann Ordinarius Ferdinand Hauptmann folgen. Später kam dann die Frage, ja, wer kommt nach Ordinarius Hauptmann? Und die erste Wahl war Dr. Franz Kreuter, der damals halt 54 noch ein junger Priester war, der aber es dann halt abgelehnt hat, und sein Bruder Sebastian Kreuter wurde Ordinarius Substitutus zwischen 83 und 90 und dann nach 90 zum Bischof von Temeswar. Bischof Bacher ist am 4. November 1954 gestorben, wurde in der Domkirche aufgebahrt und am 9. November 1954 in der Gruft der Domkirche beigesetzt.
Wenn uns die Sonne wärmt mit ihrem hellen Schein, wenn uns der Wind erzählt ein Lied vom Glücklichsein, wenn die Heimat uns den Atem nimmt, ihr Zauber hüllt uns ein, dann weiß ich, wir sind nicht allein. Wenn uns ein Kind vertraut und gibt uns seine Hand, wenn wir verstehen, das Herz ist stärker als Verstand, dann verbindet uns in dieser Zeit ein wirklich starkes Band in diesem wunderschönen Land. Wir sind Blüten eines Baums, wir sind Kinder eines Traum. Sind die Sterne eines Himmels, sind wir ein Regenbogen im Gewitter unserer Zeit. Wir sind Blüten eines Baums, sind mal Helden und mal Clown. Wir sind Farben eines Spiels, ein Spiegel des Gefühls für Menschlichkeit. Wenn uns die Sonne wärmt mit ihrem hellen Schein, wenn uns der Wind erzählt ein Lied vom Glücklichsein, werden wir dann alle Brüder sein und zueinander stehen, gemeinsam durch das Leben gehen. Wir sind Blüten eines Baums, wir sind Kinder eines Traums.
sind die Sterne eines Himmels, sind wie ein Regenbogen im Gewitter unserer Zeit. Wir sind Blüten eines Baums, sind mal Helden und mal Clowns. Wir sind Farben eines Spiels, ein Spiegel des Gefühls für Menschlichkeit.
Wie jeden Montag geben wir Ihnen auch heute einige Anhaltspunkte zum Programm unserer deutschen Sendung für die laufende Woche. Morgen empfangen Sie aktuelle Auslandsbeiträge und die Vorschau der deutschsprachigen TV-Sendungen. Am Mittwoch blicken wir in den Kulturspiegel. Da geht es um Ausstellungen in Reschica und Temeswar. Hinzu kommt die Vorschau der Konzerte der Temeswarer Philharmonie. Am Donnerstag empfangen Sie das Wirtschaftsmagazin mit einem Bericht aus der Lokalverwaltung. Am Freitag stehen die Jugendsendung und Tipps zur Gestaltung Ihrer Freizeit auf dem Programm. Am Samstag geht es wieder mal musikalisch zu, wenn wir für Sie die Musikbox öffnen. Am Sonntag laden wir dann alle zur Andacht und zur bunten Mischung am Wochenende ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Gesellschaft. Ich bin Hannelore Neuroth und im Namen der deutschen Redaktion wünsche ich noch angenehme Stunden in Begleitung von Radio Temeswar und eine schöne, erfolgreiche Woche. Auf Wiederhören.
Man sagt, früher war alles viel schöner als heute. Der Himmel war blauer und netter, die Leute, die Zeit war noch da für ein Treffen beim Tanz in der Pianobar. Da sahen wir noch richtige Menschen zusammen. Ein Lebensgefühl, wie wir es heute selten haben. Das war früher, mein Freund, so viel besser als heute. Wenn ich das höre, dann kann ich das gar nicht verstehen. Schau mich nur an, ich stelle mich mitten rein. Jeder Augenblick ist mein. Ja, das Beste ist gerade gut genug für mich. Ich umarme das Leben, wenn du willst, auch mal dich. Ich habe Lust auf das Heut, auf den Puls dieser Stadt. Wenn ich es will, dann lauf ich barfuß auf dem Feuer und erleb überall nur Lebensfreude satt. Komm, trau dich. Diese Zeiten bin wirklich gegeben. Na, dann viel Spaß noch beim Traumbilder weben. Die einzige Zeit, die es gibt, ist heute, hier und jetzt. Früher, ja früher, war alles viel besser, sagst du. Und wenn du mich fragst, früher ist lang schon vorbei. Stell dich mit mir mitten rein. Zeit. Sie ist hier und ist jetzt. Früher ist schon vor.